Guten Morgen, liebe Gemeinde. Guten Morgen auch an alle, die sich zugeschaltet haben. Wir freuen uns, dass wir heute weitermachen im Römerbrief. Was für ein Brief. Lass uns aufstehen. Römer, Kapitel 6, Vers 1 bis 4. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Amen. Nehmt gerne Platz. In Kapitel 5 hat der Apostel dargelegt, dass es für Gott nur zwei Gruppen von Menschen gibt. Entweder du bist in Adam oder du bist in Christus. Unter Adam, dem ersten Stellvertreter der Menschheit, sind alle Menschen zunächst einmal versammelt. Aber weil Adam das Gebot Gottes missachtete und übertrat, kam durch die Sünde des einen die Sünde in die Welt und mit der Sünde der Tod zu allen Menschen. Das ist der Grund, warum wir sterben. Alle. Aber wir haben gelernt, dass es noch einen zweiten Adam gibt. Jesus. Durch den Glauben an ihn verbindet dich der Heilige Geist so sehr mit Christus, dass fortan Jesus dein Stellvertreter, dein Haupt, dein Bundeshaupt ist. Während unter Adam der Tod herrscht, herrscht unter Jesus die Gnade. Während unter Adam die Sünde regiert, regiert unter Christus die Gerechtigkeit. Kapitel 5, Vers 21, der Vers vor unserem Predigtext, damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unserem Herrn. Zwei Gruppen. Bist du in Adam, ist die Sünde dein Regent. Bist du in Christus, ist die Gnade dein Regent. Unser Predigtabschnitt jetzt ab Kapitel 6, 1 bis 4 lehrt uns, dass erstens diese Gnade auch in der Heiligung, in deinem täglichen Wandel, in deiner Nachfolge herrscht. Und der Text lehrt uns zweitens, wie sie herrscht, indem sie uns nämlich deutlich macht, dass wir der Sünde gestorben sind. Darüber sprechen wir dann im zweiten Punkt und was dies bedeutet. Erstens, die absolute Herrschaft der Gnade in allen Bereichen deines Christenlebens, auch in deiner Heiligung. Unter Adam haben wir gesehen, herrscht die Sünde, ein furchtbarer Tyrann, unter Christus die Gnade. Diese Gnade, und das haben wir vor 2 Wochen beleuchtet, ist im Leben eines Gläubigen unaufhaltsam. Nichts und niemand kann sie stoppen. Kein Staudamm deiner Sünde hält die Gnade zurück. Wo die Sünde groß ist, ist die Gnade überströmend. Sie ist unaufhaltsam. Überströmend signalisiert auch, sie ist nicht erschöpfend. Es ist keine Pfütze, aus der Gott Gnade auf dich träufelt, sondern es ist ein unendliches Meer seiner Gnade. Sodass keine Sünde, die du begehen kannst, seine Gnade hindert, dir nachzueilen, dich auf den Weg zurückzubringen, dich in der Heiligung vorantreiben zu lassen. Sie ist unaufhaltsam, sie ist nicht erschöpfend. Und sie herrscht. Sie herrscht. Unangefochten. Sie regiert. Sie herrscht in deiner Bekehrung. Römer 9, Vers 15. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Herrschaft der Gnade bei deiner Bekehrung. Sie bringt dich als Gläubigen garantiert immer wieder zurecht. Auch auf dem Weg, denn sie wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, Philipper 2, 13. Und sie herrscht sogar bis zu deiner Vollendung. Bis du das Ziel erreicht hast, gibt es keinen Herrschaftswechsel in dem Leben eines Christen. Die Gnade herrscht, denn das gute Werk, das sie angefangen hat, wird sie auch vollenden. Philipper 1, Vers 6. So, nun fängt Paulus hier in Kapitel 6 einen neuen Abschnitt an. Nachdem er im Römerbrief zuerst, wir haben es ja intensiv studiert, über die totale Verdorbenheit des Menschen sprach. Dass keiner der ist, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Ihre Kehlen sind wie ein offenes Grab. Wir haben es gehört. Kam er dann im nächsten Abschnitt dazu, die Gerechtigkeit aus Glauben an Jesus Christus zu preisen, die Jesus stellvertretend für dich am Kreuz von Golgatha erworben hat und die dir zuteil und zugerechnet wird, allein aus Glauben. Ohne Werke. Und nun kommt er zu einem nächsten Abschnitt. Und er diskutiert jetzt, okay, wir haben verstanden, wir sind durch und durch Sünder. Der Glaube, die Gerechtigkeit Christi wird uns durch den Glauben zugerechnet. Aber was heißt das jetzt für mein tägliches Leben? Was heißt das für meinen Wandel? Was heißt das für meine Nachfolge? Was heißt das für meine Heiligung? Und wir lernen heute, auch in der Heiligung, herrscht die Gnade. Denn Römer 5, Vers 20, der vorletzte Vers vor unserem gelesenen Text, wo sich das Maß der Sünde, wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Dieser Satz, der hat es in sich. Nimm ihn mal auf. Die neue Genfer übersetzt es wie folgt. Wo sich das Maß der Sünde in vollem Maß auswirkte, ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Mit anderen Worten, dort, wo die Sünde groß ist, ist die Gnade noch viel größer. Nun, Paulus ahnte, dass wenn er so einen Satz niederschreibt, in den Gedanken seiner Leser, und ich vermute auch in den Gedanken von dem einen oder anderen hier, etwas ausgelöst werden kann. Also schreibt er und nimmt die Frage, die im Raum steht, jetzt vorweg. Kapitel 6, Vers 1. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Wenn also die Sünde in vollem Maß sich auswirkt und die Gnade dann umso größer ist, kann es sein, dass der eine oder andere meint, na dann kann ich ja weiter sündigen. Paulus, deine Gnadenlehre führt zur Ungesetzlichkeit. Paulus, dieses Evangelium der Gnade führt doch dazu, den Gläubigen zu motivieren, in der Sünde zu verharren. Denn je mehr er sündigt, desto größer die Gnade. Also kitzeln wir, wenn wir mal so wollen, aus Gott noch mehr Gnade raus, was ja positiv ist, wenn wir noch mehr sündigen. Paulus, es wäre besser, wenn du der Gnade Grenzen setzt. Ähnliches wird auch gedacht und diskutiert bei einer anderen Lehre, nämlich die Wahrheit von der Bewahrung der Gläubigen. Die Bibel erklärt uns, dass Gott vor Grundlegung der Welt seine Kinder zum Heil auserwählt hat. Und sie erklärt uns auch, er wird dafür sorgen, dass sie das Ziel erreichen, weil das Heil nicht in ihnen verankert ist und von ihren schwankenden Emotionen abhängt, sondern von einem souveränen Ratschluss, den Gott vor Grundlegung der Welt gefasst hat. Wir haben eben gelesen, der das gute Werk begonnen hat, der wird es auch vollenden. Und Jesus hat doch auch gesagt, dass seine Schafe in Ewigkeit nicht verloren gehen und dass niemand sie aus seiner Hand reißen kann und dass niemand sie aus der Hand des Vaters reißen kann. Auch hier kommen Kritiker und sagen, oh, das kann man so nicht sagen. Wenn du die Bewahrung der Gläubigen in dieser Weise predigst, dann sagst du ihnen eigentlich, dass sie sündigen können, wie sie wollen. Denn am Ende wird schließlich doch alles in Ordnung sein. Also, und das ist echt jetzt wichtig, also meint man, häufig auch gut gemeint, das Evangelium der Gnade ein wenig einzuzäunen, damit bloß niemand zu falschen Schlüssen kommt und in der Sünde verharrt, sich zu sicher fühlt. Also will man dem Evangelium der Gnade etwas zufügen. Man will es nicht so stehen lassen. Man sagt, die Gnade allein genügt nicht. Oder anders ausgedrückt, die Gnade herrscht nicht. Sie ist ein schwacher Herrscher. Sie braucht Unterstützung von uns. Wir müssen etwas tun. Das ist nicht nur bei Gesetzeslehrern, wenn wir dann hören, die Gesetzeslehrer, denken wir an die Pharisäer und Schriftgelehrten und so weiter. Dieses Denken ist bei den Galatern verbreitet gewesen, dieses Denken ist bei den Römern verbreitet gewesen, dieses Denken ist in der ersten Gemeinde verbreitet gewesen, dieses Denken ist über die Kirchengeschichte immer überall verbreitet gewesen. Dieses Denken herrscht auch in unseren Köpfen häufig vor. Wir müssen etwas tun, wir müssen mit unseren Anstrengungen dafür sorgen, nicht in der Sünde zu bleiben. Das denkst du auch. Ich kenne dich, weil ich mich kenne. Es braucht doch unsere Bemühungen, das Ziel bei Gott zu erreichen. Die Hauptkritik an Paulus hier lautet also: Paulus, wenn du sagst, wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden, dann lässt du zu sehr die Zügel los. Du verlierst Kontrolle über die Kirche. Du musst Grenzen ziehen. In der Gemeinde wird es drunter und drüber zugehen. Es wird einen Haufen von Gesetzlosigkeit geben. Die Kritiker haben Angst vor Kontrollverlust und wollen daher die Gnade regeln und Regeln beimischen. Aber Paulus lässt das nicht durchgehen. Auch das müssen wir echt verstehen. Immer wieder neu verstehen. Paulus fühlt sich nicht veranlasst, jetzt auf diese Kritik einen Schritt zuzugehen und zu sagen, na ja, okay, aber. Ganz im Gegenteil. Er stellt eine Gegenfrage. Kannst du, der du ein Christ bist, wirklich gerettet sein und gleichzeitig im System der Sünde verharren? Das ist die Frage. Ist das möglich? Kannst du ein wiedergeborenes Gotteskind sein und dieselbe Beziehung zur Sünde haben, wie du sie hattest, als du noch in Adam warst? Antwort, Vers 2. Das sei ferne. In anderen Worten, keinesfalls. Niemals. Dieser Gedanke ist dem Apostel zuwider. Nein, nein, nochmals nein. In der Sünde zu verharren und in ihr zu leben, als wäre nichts passiert, nachdem du aus Adam heraus in Christus hineingepflanzt wurdest, ist nicht nur nicht gestattet, sondern es ist sogar unmöglich. Es ist unmöglich. Ich meine, wir sehen ja, ne, wenn wir Paulus lesen, wir haben den Eindruck, er ist ein sehr strukturierter Mensch. Vielleicht hast du auch manchmal den Eindruck, sehr kopfgesteuert. Aber er kann auch emotional. Er kann auch sehr emotional sein. Hier gibt er seinen Emotionen freien Raum. Denn die Wahrheit Gottes lässt unsere Emotionen nicht kalt. Er hatte ein sehr feines Gespür für Gedanken. Er hatte ein sehr feines Gespür für Worte. Und für Lehren, die sich gegen das Evangelium der Gnade richteten. In Galater 1 zum Beispiel fängt er gleich an. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkünden würden, als das, was wir euch verkündigt haben, was mit dem? Der sei verflucht. Und dann wiederholt er es nochmal. Und ich sag's noch einmal, der sei verflucht. Wenn das Evangelium der Gnade untergraben wird, dann steht Paulus aber aus den Socken auf, sag ich mal so, ne? Dann steht er gerade. Und auch hier wird er fast emotional. Das sei fern. Das sei fern. Denn er erkennt, dass von zwei Seiten versucht wird, das Evangelium zu attackieren. Die eine Seite bilden die Gesetzeslehrer, die predigen, dass die Gnade unsere Unterstützung braucht, weil sie aus ihrer Sicht nicht umfänglich herrscht. Und die andere Seite wird von den Liberalen gebildet. Die rufen, ja, Paulus, predige weiter. Wir können einfach weiter sündigen. Es gibt gar keine Grenzen. Die Antwort des Apostels in beide Richtungen lautet, das sei ferne. Auf keinen Fall. Zweitens. Was ist denn jetzt die Begründung? Der Sünde gestorben. Statt die Gnade nun zu relativieren, untermauert der Apostel seine starke Verneinung mit so reichhaltigen Gedanken, die uns noch tiefer in die Herrlichkeit der Gnade führen. Was wäre denn deine Antwort auf die Frage, sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Was würdest du einem Neubekehrten sagen? Oder deinem Teenager-Kind, was anfängt, theologisch zu denken und was sich schon die Hände reibt und sagt, yeah, ich kann machen, was ich will? Was sagst du als Antwort? Nun, einige von uns und vielleicht alle würden sagen, Junge, Mädel, das sei ferne. Richtig. Aber warum sei das ferne? Instinktiv wissen wir, nee, da stimmt was nicht mit. Aber warum denn? Das ist ja die Frage. Würdest du sagen, als Begründung, du weißt doch, Jung, wir haben die 10 Gebote. Und die müssen wir schon halten. Wir sündigen nicht weiter drauf los, weil wir die Gebote Gottes haben. Sagt Paulus das hier? Interessanterweise nicht. Warum nicht? Er hat doch schließlich gelehrt, dass das Gesetz gut ist. Und er lehrt auch an keiner Stelle, dass wir das Gesetz übertreten sollen, sondern er lehrt, dass es ein Spiegel ist, was uns unsere Sünde erkennen lässt. Seine Antwort ist nicht: Durch den Glauben an Jesus sind deine Sünden vergeben und nun halte die Gebote. Streng dich an, sieh zu, wie du in der Auseinandersetzung in deinen Versuchungen und mit deinen Versuchungen fertig wirst. So denkst du ganz oft, wetten? So denk ich ganz oft. Zu Beginn meines Lebens hat Jesus meine Sünden vergeben und jetzt sieh zu. Seine Antwort lautet anders. Vers 2. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Ist es richtig, die 10 Gebote zu halten? Absolut ja. Doch wenn wir meinen, dass wir durch das Halten der Gebote der Gnade nachhelfen müssen, dann haben wir etwas Grundlegendes nicht verstanden. Wir haben noch nicht begriffen, was für eine massive Veränderung die Gnade in deinem Leben, in meinem Leben bewirkt hat. Wir haben nicht verstanden, was für eine Transformation in unserem Inneren stattgefunden hat. Wir fixieren uns sofort auf die To-Dos und wir lassen außer Blick, was Gott durch seine verändernde Gnade, durch den Heiligen Geist, durch seine herrschende Gnade in uns, in unserer Identität, in unserem Wesen verändert hat. Wir sind nicht mehr die Alten. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist Neues geworden. Deswegen fragt er, weil wir es nicht begriffen haben und weil wir es immer wieder vergessen, fragt er in Vers 3, oder wisst ihr nicht? Dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Hat euch niemand erklärt, was mit euch geschah, als ihr zu Jesus kamt und Jesus euch befreit hat? Oder habt ihr es vergessen? Ihr wurdet bei eurer Wiedergeburt so sehr mit Jesus vereint, dass sein Tod, den er der Sünde starb, auch euer Tod gegenüber der Sünde bedeutet. Weißt du das? Deine Wiedergeburt wurde durch, wie Paulus hier darlegt, durch deine Taufe als ein äußeres Zeichen sichtbar. Du bist mit Christus gestorben, begraben und auferstanden. Du wurdest durch den Heiligen Geist mit Jesus auch in seinem Tod und in seiner Auferstehung vereint. Nun hör zu, und dieser Jesus ist nicht nur gemäß 1. Korinther 15, Vers 3 für unsere Sünden gestorben, sondern er ist auch der Sünde gestorben. Schau mal in Vers 10, Römer 6. Denn was er gestorben ist, Jesus, das ist er der Sünde gestorben, ein für alle Mal. Jesus ist der Sünde gestorben. Er ist für deine Sünden, 1. Korinther 15 gestorben, aber er ist auch der Sünde gestorben. Und weil er der Sünde starb, er ist tot für die Sünde. Deswegen, weil du durch den Geist mit ihm vereint bist, bist auch du nun tot für die Sünde. Mit anderen Worten, du bist für die Sünde uninteressant. Du bist nicht nur der Sünde tot, sondern Vers 4, du bist sogar begraben. Und das, Vers 10, ein für allemal. Wie können wir also, die wir der Sünde gestorben sind, weiter in ihr leben? Leute, das geht nicht, sagt Paulus. Das ist ein Widerspruch in sich selbst. Aber mir ist jetzt ganz wichtig, dass wir mit der Hilfe Gottes verstehen, dass es hier um ein Verständnis geht. Dass es hier um eine Grundlage geht. Hinter diesen Ausführungen steckt nämlich die wesentliche Frage: Was bedeutet es eigentlich, ein Christ zu sein? Was bedeutet das eigentlich? Und Paulus macht deutlich, dass das Evangelium nämlich nicht die Löschung deines Sündenregisters ist, wie eine Tafel beschmiert in deiner Schule, und dann hast du Tafeldienst und kommst mit einem nassen Lappen und wischst einmal weg. Und du dich dann anstrengen musst, nachdem es einmal gewischt wurde, ein besseres Leben zu führen. Nein, ein Christ zu sein bedeutet, dass Gott etwas mit dir getan hat. Er hat dich radikal in deiner Identität verändert. Du bist nicht mehr in Adam, sondern in Christus. Und weil du in Christus bist, bist du der Sünde gestorben. Das macht dich aus. Eines der größten Probleme von uns Christen ist, dass wir uns nicht bewusst sind, was mit uns geschehen ist. Wir vergessen es. Oder wir haben es nie gehört und fallen wieder in das Leistungsdenken zurück. Doch unsere Vereinigung mit Jesus bedeutet, dass wir der Sünde gestorben und mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt wurden. Vers 4 am Ende, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Meine Frage an dich: Wie sehr ist dir diese Wahrheit, dass du der Sünde gestorben bist, wie sehr ist sie in deinem Denken verankert? Wie oft hast du letzte Woche darüber nachgedacht, ich bin tot der Sünde? Letztlich ist es Paulus, der die Frage stellt. Oder wisst ihr nicht, dass ihr der Sünde gestorben seid? Welchen Unterschied macht es in deinem Alltag, dass du für die Sünde tot bist? Weißt du, um in der Heiligung voranzukommen, müssen wir diesen Gedanken mehr Raum geben. Wir müssen dem Wort gestatten, unser Denken mehr zu prägen. Und wenn unser Denken geprägt ist, deswegen richtet sich Paulus auch an unser Denken, weißt du nicht, sagt er. Und wenn unser Denken geprägt ist von den Wahrheiten Gottes, dann wird es auch unsere Entscheidungen am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag beeinflussen. Wir müssen die Wahrheiten des Wortes in uns aufnehmen, immer wieder aufnehmen. Ich auch, alle, wir alle. Wir müssen uns erinnern, ich bin in Christus und Christus ist der Sünde gestorben. Und weil er der Sünde gestorben ist, bin auch ich der Sünde tot. Das macht mich aus. Das bin ich. Wenn also die Sünde an dich herantritt, noch heute Abend, um dich zu versuchen, was machst du denn dann? Dann denkst du daran, dass du der Sünde gestorben bist. Amen. Dann denkst du daran, dass du tot bist. Sie hat keine Macht mehr über dir. Wenn du zappelst und kämpfst wie gegen einen wilden Bären im Wald, dann macht sie Jagd auf dich. Doch wenn du ihr gegenüber keine Reaktion zeigst, dann bist du für sie uninteressant. Das ist übrigens eine erprobte Methode, wenn dir ein Braunbär, / Grizzlybär im Wald begegnet. Meine Tochter hat es auf dem Weg in die Arche für mich gegoogelt. Ich zitiere das Internet, was immer recht hat. Fast immer. Aber das ist jetzt geprüft. Die Methode, sich bei Braunbären oder Grizzlybären bei einem direkten Angriff totzustellen, ist am wirksamsten. Legen Sie sich auf den Bauch. Hörst du? Verschränken Sie die Hände im Nacken, um Ihren Hinterkopf zu schützen, und spreizen Sie die Beine, damit der Bär Sie nicht umdrehen kann. Bleiben Sie ruhig liegen, bis der Bär das Gebiet verlassen hat. Okay? Halleluja. Also, wenn die Sünde heute Abend kommt, du legst dich auf den Boden, auf den Bauch, du nimmst deine Hände in den Nacken, du spreizst die Beine, damit sie dich nicht umdrehen kann, und dann bleibst du tot liegen, weil du bist der Sünde gestorben. Und dann wartest du, bis sie das Gebiet verlassen hat. Halleluja. Das ist, was Paulus hier sagt. Das ist, was Paulus hier sagt. Deswegen heißt es in Vers 11, schaut mal hinein, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Und bitte, fall nicht in das alte Denkmuster zurück. Ich muss der Gnade helfen. Nein, erinnere dich, was die Gnade schon getan hat in dir. Du bist neu in Christus und du bist der Sünde gestorben. Nun, das trifft übrigens auf alle Christen zu. Das gilt nicht nur für besonders Heilige. Vielleicht denkst du das. Ach, wenn du mich kennen würdest, Christian. Ich weiß, hier sind 80-90% in der Halle, die machen das schon richtig, aber ich glaube ich nicht. Es gilt nicht nur für die Superheiligen, für die im Glauben starken Christen, sondern es gilt für jeden Christen. Vers 3 nochmal, oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind, wir alle. Die einzige Voraussetzung ist, dass du in Christus bist. Wenn du eines Tages in deinem Leben Jesus dein Leben übergeben hast, ihm deine Sünden gebracht hast und gesagt hast, Jesus, ich glaube, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist, bist du in Christus, und dann gilt das auch für dich. Der Sünde gestorben zu sein, trifft auf alle Christen zu, und es heißt auch, dass wir tatsächlich nichts mehr tun brauchen. Außer tot daliegen. Und zu vertrauen, dass wir in Christus sind. Wir gehen nicht aus diesem Gottesdienst heraus, ihr Lieben, und sagen uns selbst, okay, in der nächsten Woche werde ich versuchen, der Sünde zu sterben. Lieber Bruder, liebe Schwester, es ist schon geschehen. Wie heißt es? Wisst ihr nicht, dass ihr der Sünde gestorben seid? Und nun haltet euch selbst dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Du musst morgen nicht mehr der Sünde sterben. Das hat Christus schon für dich getan. Alles, was du machen musst, ist, in ihm zu sein und zu leben und zu weben und entsprechend seines vollbrachten Werks auf Golgatha seine Identität, nämlich den Tod der Sünde gegenüber, anzunehmen und auszuleben. Mehr brauchst du nicht machen. Wir brauchen tatsächlich nichts mehr tun. Denn du bist jemand, der Herrschaft der Sünde gestorben ist. John Owen hat gesagt, der Puritaner, es gibt zwei große Herausforderungen im Dienst eines Pastors, so hat er es bezeichnet. Herausforderung Nummer eins ist, die zu überzeugen, die unter der Herrschaft der Sünde sind, dass sie unter der Herrschaft der Sünde sind. Verstehen wir? Das ist die Herausforderung bei der Evangelisation. Die zu überzeugen, dass sie unter der Sünde sind. Die zu überzeugen, die unter der Sünde sind, zu überzeugen, dass sie unter der Sünde sind. Problem Nummer eins. Und dann sagt er, Problem Nummer zwei im Dienst eines Geistlichen ist die, die nicht länger unter der Herrschaft der Sünde sind, zu überzeugen, dass sie nicht länger unter der Herrschaft der Sünde sind. Das ist, was Paulus hier macht. Er überzeugt uns heute Morgen, dass wir, die wir nicht länger unter der Herrschaft der Sünde sind, tatsächlich nicht länger unter der Herrschaft der Sünde sind. Und das müssen wir hören. Damit müssen wir unser Denken füllen, damit wir dann auch in diesem Bewusstsein in unser Christenleben hineingehen. Zum Schluss bleibt eine Frage. Ja, aber warum sündigen wir denn noch? Wir haben gesehen, dass wir in Adam einst unter der Herrschaft der Sünde waren. Sie herrschte wie ein schrecklicher König, doch wir wurden aus dem Reich der Finsternis herausgenommen und in ein anderes Reich versetzt. Kolosser 1,13, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Es ist das Reich Gottes, in dem die Gnade herrscht. Und im Moment deiner Wiedergeburt wurdest du aus dem Reich der Finsternis in das Reich des geliebten Sohnes transferiert. Und der einzige Weg aus dem Reich der Finsternis geht nur heraus über den Sohn, Jesus Christus, der am Kreuz das Reich der Finsternis geentert hat und Sünde und Tod besiegt hat und siegreich aus dem Grab auferstand und du durch den Glauben mit ihm vereint genau dieses für dich erleben darfst, weil du in Christus bist. Doch dieses Königreich der Sünde ist nicht verschwunden von der Welt, stimmt's? Das ist, was wir täglich sehen. Der Tyrann ist noch da. Um uns herum, das Hauen und Stechen, Lüge, Mord, Totschlag, Krieg, Vergewaltigung, Folter, Ehestreit, Unversöhnlichkeit, das volle Programm. Du lebst noch in dieser Welt, in der dieses dunkle Reich überall um dich herum ist, wo immer du auch hinblickst. Aber du bist nicht mehr Teil dieses Reiches. Denn du bist in Jesus, der Sünde gestorben und auferweckt zu einem neuen Leben. Und weil Jesus der Sünde gestorben ist, bist auch du der Sünde gestorben. Also, wenn ich von der Herrschaft der Sünde befreit bin, aber warum sündige ich dann noch? Antwort: Obwohl du von der Herrschaft der Sünde befreit bist, bist du noch nicht von der Gegenwart der Sünde befreit. Denn Menschen, die von der Herrschaft der Sünde befreit sind, aber noch nicht von ihrer Gegenwart, die haben einen Konflikt in ihrem Leben, den der Ungläubige nicht kennt. Da ist der alte und der neue Mensch in einem ständigen Kampf. Wir kommen auch im Römerbrief noch dazu, wie Paulus in diesem Kampf steht. Wir sind von der Herrschaft der Sünde befreit, aber noch nicht von der Gegenwart der Sünde, was uns von Herzen rufen lässt: Maranatha, Herr, komme bald. Befreie mich von nicht nur der Herrschaft der Sünde, sondern auch von der Gegenwart der Sünde in meinem Leben. Eines Tages werden wir auch von der Gegenwart der Sünde befreit sein. Über das himmlische Jerusalem heißt es in Offenbarung 21, und es wird niemals jemand in sie hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Das sind die, die rein gewaschen sind durch das Blut des Lammes. Die Herrschaft der Sünde ist gebrochen. Es kommt der Tag, lieber Bruder, liebe Schwester. Da wird auch die Gegenwart der Sünde für immer nicht mehr vorhanden sein. Bis dahin aber stehen wir in einem Kampf. Bist du müde im Kampf? Hast du letzte Woche wieder eine Niederlage erlebt? Fehlen dir die Möglichkeiten aus deiner Sicht, den ständigen Attacken der Sünde zu widerstehen? Lasst uns tiefer in die Gnade eintauchen. Lasst uns totstellen. Lasst uns Christus in unserem Leben groß sein lassen. Und wir werden den Attacken des Teufels mehr und mehr Widerstand leisten. Bis dahin stehen wir im Kampf. Es ist eine Schlacht. Es ist eine brutale Schlacht. Aber wir kämpfen nicht mit Geboten, nicht mit Regeln, nicht mit Satzungen, sondern wir kämpfen unter der Herrschaft der Gnade. Und in dem Wissen, dass wir in Christus der Sünde gestorben sind. Deswegen hat sie keine Macht mehr über uns. Hör mal, du kämpfst nicht um den Sieg, sondern du kämpfst schon aus der Position des Siegers heraus. Denn Jesus hat den Sieg über die Sünde für uns errungen. Was bleibt uns nun übrig, außer Christus zu preisen? Es gibt nichts Größeres, was er in unserem Leben tun kann. Mein Gebet ist, dass das echt tief in unsere Herzen fällt. Und wir somit verändert werden zur Ehre Gottes. Amen.